Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast hat über Jahrzehnte die erfolgreichsten Sportler der Welt begleitet. Doch die spannendste Geschichte ist seine eigene. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Herbert Stacker. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wenn wir so zurückblicken, vor der Unternehmerlaufbahn bis hin in die Kindheit, was waren so die ersten Kindheitserinnerungen?
Die Kindheitserinnerungen, ja, das war ja hauptsächlich die Zeit, in der man aufgewachsen wird, ist gerade wieder sehr aktuell, wenn man erinnert wird, was Sparen bedeutet oder dass man auch vielleicht den Euro oder Schilling zweimal umdreht, weil die Zeiten ja früher sicher schwieriger waren als heutzutage und da vergleicht man dann natürlich in meinem Alter ab und zu, um eine gewisse Ehrung zu bekommen, aber im Prinzip habe ich ja eine angenehme Kindheit gehabt, eine sehr inspirierende Kindheit, viele Möglichkeiten gehabt, Dinge auszuprobieren im Sport, in der Musik. Ich bin dann auch zum Leistungssport gekommen, also bin als Kind nur schöne Erinnerungen eigentlich.
Was waren so die ersten großen Zukunftsträume?
Ja, ich habe jetzt nicht den Traum, Pilot oder Feuerwehrmann zu werden gehabt, obwohl ich dann auch während meines Studiums bei der Austrian mal die Bewerbung gemacht habe für den Piloten und auch genommen worden wäre, aber habe es dann wieder abgesagt. Aber ja, der Sport an sich hat mich immer schon fasziniert. Ich habe auch relativ gut Klavier gespielt in der frühesten Kindheit und hätte dann auch auf die Hochschule gehen sollen und habe mich dann für den Sport entschieden. Also der hat mich eigentlich geprägt in der Kindheit und in der Jugend. Und es ist schön, wenn man den Beruf in meinem Alter noch immer ausübt, den man als Kind eigentlich gerne ausgeübt hätte.
Sie haben jetzt kurz erwähnt Sport, Sie waren ja Schwimmer.
Schwimmer, ja.
Wie kam das damals zum Spitzensport oder zum Leistungssport?
Ja, einmal um die Körperstatur hat meine Mutter empfunden, das wäre gut, wenn man schwimmen geht. Ich bin eigentlich ein Ballsportler, also mein Vater kommt eher vom Tennis und habe das dann auch immer wieder nebenbei gemacht. Tennis gespielt, Fußball, Schülerliga und so weiter. Aber im Schwimmen relativ bald die ersten Erfolge erzielt und die Art und Weise, wie man dort trainiert hat, die Konsequenz und die, also da ist wirklich ohne Fleiß kein Preis, hat mich dann schon fasziniert und wenn dann die ersten Erfolge kommen relativ früh, dann bleibt man natürlich bei dem Sport und viele fragen mich dann, warum ich schwimmen worden bin, weil wie gesagt mein Ballgefühl und das eher für auf was anderes schließen lassen würde, aber hat mir dann auch Spaß gemacht und bin dann 15 Jahre eigentlich meines Lebens sehr viel im Schwimmbad gewesen.
Aber dann nicht Schwimmer geblieben, sondern dann Unternehmer geworden später.
Genau.
Wann war so zum ersten Mal das Gefühl, Unternehmerischen, das wäre was für mich?
Naja, das ist passiert so oft im Leben. Also es ist nicht so, dass ich mein Leben so geplant hätte, wie es entstanden ist. Man muss halt, wenn man an der Weggabelung steht, die richtigen Entscheidungen treffen. Oder richtigen, aber die Entscheidungen treffen. Und ich habe während meines Studiums, ich habe zwei Studien gemacht, Jus und BWL, und habe sehr viel nebenher gearbeitet, vom Tennistrainer über Symposien betreut bei der ÖRF damals und im Sport viel gemacht und irgendwann einmal schon der Gedanke, auch noch während des Studiums entstanden, man könnte da was Eigenes probieren, bin aber dann nach New York gegangen, weil ich die Möglichkeit gehabt habe, dort an der Bank zu arbeiten und dann ist es eben passiert, dann habe ich meinen bis heute Partner Edwin Weindorfer getroffen und wir haben uns überlegt, machen wir so eine Tennisveranstaltung eher noch als Hobby, aber das ist sehr, sehr schnell dann zum Beruf geworden.
Was waren so die ersten Herausforderungen am Beginn der Karriere damals?
Ne, die Herausforderungen als Unternehmer hat man per se natürlich. Wir waren 25, also relativ jung. Halt, würde man schön sagen, ein Startup. Ist ein jung gestartet. Aber insbesondere in unserem Bereich, weil wir komplett neue Wege gegangen sind. Also in dem, war 1991. Da gab es nicht einmal noch das Thema Event, das mittlerweile schon wieder überholt ist, aber da war ein Tennisturnier und das zum Selbstzweck und nicht um Leute zu unterhalten. Und wir haben aus dem Ganzen dann begonnen, das anzureichern mit Zutaten, die es braucht, damit es ein Event wird. Am Dach eines Einkaufszentrums mit Rahmenprogrammpunkten und viel mehr, was dann bis heute eigentlich noch viele Leute kennen. Und das war die größte Herausforderung. Also diese Wege neu zu gehen, neu zu denken, in der Vermarktung neue Wege zu gehen, kreativ zu sein. Und das sind Dinge, die uns bis heute auszeichnen. Und das war definitiv die größte Herausforderung. Abgesehen natürlich, dass man kein Kapital gehabt hat und natürlich alles riskiert hat. Aber okay, auch das ist mir als Unternehmer nicht neu. Und Gott sei Dank ist es gut gegangen.
Wie kommt man auf die Idee, auf einem Einkaufszentrum am Dach ein Tennisturnier zu organisieren? Sagen wir damals, wie ich als Jugendlicher, das erste Event war ja eben 1991, kann ich mich noch erinnern, als Jugendlicher. Ich war damals 14, in der Zeitung gelesen und habe gedacht, wie kommt man auf so eine Idee? Wie kam die Idee zustande?
Ja, das war lustig, weil ehrlicherweise muss ich sagen, 91 war noch kein Dach. Das war das erste Jahr, da haben wir zur Ebene Erde gespielt. Die Situation war einfach, wir haben mitbekommen, dass es Shoppingcenter gibt in Graz, damals Shoppingcenter West, das nicht so ganz angelaufen ist. Und wir haben die Idee Tennisturnier gehabt und da war halt dort, wo dann der Mediamarkt stand, eine grüne Wiese und dann haben wir mit dem Eigentümer, das war IKEA, und dem Harald Pechmann erste Ideen gehabt, da könnte man ein Tennisturnier veranstalten. Und dann ist es relativ schnell gegangen. War natürlich auch viele Hürden bis dorthin, dass die ATP, der Weltverband, wo ich jetzt ein Board sitze, weil der Weltverband dann nach Graz gekommen ist und gesagt hat, wo sind die Tennisplätze? Wir haben gesagt, das ist da, das war die grüne Wiese. Dann sind sie gleich wieder gefahren und haben gesagt, nein, bleibt es noch kurz da, wird es eigentlich das Modell und so. Und dann haben sie uns geglaubt. So, das erste Turnier stattgefunden, war damals schon sehr sympathisch, ist gut rübergekommen und dann wurde dort der Mediamarkt gebaut und dann haben wir irgendwo hin müssen. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir aus der Not eine Tugend und gehen wir aufs Dach und es wurde dann sogar so gebaut, das Dach, dass man eben auch dort statisch alles stattfinden lassen kann, weil es normalerweise ja nicht dafür vorgesehen. Und dann haben wir dort fast 15 Jahre eigentlich am Dach gespielt und war ist bis heute, wie gesagt, Tennis am Dach ist eine weltweite Marke. Und ja, das hätte man gerne wieder mal wiederbeleben, aber er war so aus der Not eine Tugend gemacht und die Idee, dass man auch kostenmäßig vielleicht 2-3 Mal so hoch liegt wie ein normales Budget, aber in der Vermarktung dann vielleicht 4-5 Mal so hoch werden kann, die ist dann mit dem Dach entstanden. Ja. Also wenn man eine tolle Idee hat, kann man sie viel besser vermarkten. Aber das ist halt Unternehmertum, Risiko nehmen, ja, und nicht im Strom mitschwimmen. Ne.
Aber wie waren damals so die ersten Reaktionen aus dem Umfeld nach dem Motto Turnier am Dach? Wie hat das Umfeld damals reagiert? Auch Geschäftspartner?
Nein, wir haben halt damals nur wenig Partner gehabt und es war der Sprung vom Boden zum Dach war budgetär eine Verfünffachung, glaube ich.
Also warum eigentlich? Eine kurz kleine
Zwischenfrage. Weil die ganze Lokalität, Infrastruktur so massiv teurer ist. Und dann haben wir auch im zweiten Jahr das Preisgeld gleich angehoben, damit wir bessere Spieler kriegen. Wir haben aber gemerkt, es ist Bedarf da und der Grund, warum wir auch in ein Einkaufszentrum gegangen sind, weil wir gesagt haben, wo finden wir Sponsoren? Wir waren ja komplett neu und dann haben wir gesagt, dort gibt es zumindest 30, 40 Unternehmen und da gehen wir halt von Tür zu Tür, das haben wir dann gemacht und ein paar haben wir angebissen und damit war ein gewisser Grundstock gelegt. Also wie gesagt, das Dach hat sich schon ergeben. Ansonsten ja, war in der Umgebung jetzt keiner, der uns irgendwie in Frage gestellt hat, sondern wir waren, glaube ich, sehr euphorisch und sehr optimistisch, da hat sich gar keiner getraut, irgendwie anzustreifen und uns vielleicht mit negativen Gedanken. Gott sei Dank hat man diese Euphorie als Jugendlicher und denkt jetzt nicht allzu viel. Also ich war schon immer bedacht darauf, dass man keinen Hazard eingeht, aber ein Risiko war es allemal. Und wie gesagt, im zweiten Jahr dann, das erste Jahr am Dach, hat es wirklich zum Fliegen begonnen dann.
Und aus der Geschichte wurde dann später die Emotion, oder?
Genau. Emotion, also das hat noch unter anderen Namen begonnen und mein Partner ist in der State, bin jetzt noch relativ bald nach Amerika gegangen, hat dort geheiratet, hat dort gelebt. Und ich habe dann in der Zwischenzeit andere Dinge gemacht, spanische Hofreitschule nach Biber gebracht, Davis Cups vermarktet, begonnen auch mit Athleten zu arbeiten und damit war irgendwie die Notwendigkeit, dass man das auf breitere Beine stellt, auch als Marke, als Veranstaltungsmarke. Und so ist die Firma Emotion da entstanden. Und Anfang der 2000er Jahre, dann haben wir die Champions Tour nach Graz gebracht. Das war eigentlich hauptsächlich alles mein Werk, weil der Edwin, wie gesagt, da nicht da war. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, jetzt ist es Zeit, jetzt musst du Farbe bekennen, kommst du wieder zurück. Und dann hat er gesagt, nein, er kommt natürlich zurück. Und dann war eigentlich der Startschuss von Emotion. Und dann war irgendwo unser Ziel, dass wir auch nicht nur, wenn es jetzt klingt, das Champions Tour und Challenger machen, sondern eben auch ein ATP-Turnier. Und lustigerweise war es nicht Wien, sondern Stuttgart, war unser erstes Turnier 2007 und 2008. Wien, dann haben sie aus null gleich zwei Optionen ergeben. Und ab 2008 haben wir dann eigentlich zwei große ATP-Turniere, die wir veranstalten.
Was macht die Emotion heute alles? Wenn wir ganz kurz so das Portfolio streifen.
Ja, also 500er in Wien, das 250er in Stuttgart, Mercedes oder jetzt Boss Open. Dann in Mallorca ein Herrenturnier, ein Damenturnier. Wir hatten in Berlin bis voriges Jahr ein großes Damenturnier. Einige Athleten, da habe ich, wie gesagt, 30, 40 in meiner Karriere schon gehabt. Da betreue ich auch einige, die schon pensioniert sind.
Als Manager quasi, kann man sagen.
Als Manager, ja, vom Thomas Muster über den Armin Assinger, über Thomas Warneck, Markus Schopp. Also viele haben wir, wie den Dominik, Team und so weiter, haben wir dann aufgehört, weil sie einfach die Karriere beendet haben. Aber viele machen wir noch und eine Reihe von anderen Veranstaltungen und auch mittlerweile mehr und mehr Beratung, also bei Sponsoren. Ist schon ein recht großes Unternehmen. Allein Wien hat ein Budget mittlerweile von knapp 20 Millionen. Also das ist schon für ein Event in einer Woche, ich glaube, das Größte, was man in Österreich hat. Und gibt schon viele KMUs, die wahrscheinlich keinen größeren Umsatz im ganzen Jahr machen. Ja.
seit den Beginnen und Anfängen jetzt mit dem Turnier auf dem Dach bis zu den jüngsten Aktivitäten der Emotion, was sind so die größten und wie auch irgendwie prägendsten Erfolge? Muss ich sagen, am meisten stolz bin ich auf.
Ja, das sind immer so Meilensteine, die man hat. Ja. Natürlich das erste Turnier, großer Stolz. Für mich immer noch ein wichtiger Punkt war die Hofreitschule. Warum? Weil aus welchem Grund auch immer ich der Erste war, der die Idee hatte, dass man die Hofreitschule zurück dorthin bringt, wo sie groß wird, nämlich nach Biber, ins Bundesgestüt Biber. Und warum es auch so prägend war, weil die Idee zwar super war, und wir haben die Wiener Sängerknaben dazu geholt und das Gestüt und Sacher dort, also wir haben alles gespielt, was es in Österreich so gibt, aber der Kartenverkauf nicht irgendwie angelaufen ist. Und das war ja im größten Zelt der Welt geplant, das erstmalig dann in Biber überhaupt aufgebaut wurde. Also viele What-Ifs. Und das war schon relativ kurz vor dem Event, ein paar Wochen war schlecht verkauft, da habe ich gedacht, puh, das könnte jetzt das Ende gewesen sein, das Veranstalter. Und dann hat es aber, wie das Zelt dann so gewachsen ist und die Story voll Fahrt aufgenommen. Und dann waren wir 4 Tage ausverkauft und dieser Switch von fast eigentlich Ende der Karriere bis zu voll ausverkauft und mega Erfolg, wo bis zum Bundeskanzler alle da waren und gesagt haben, wie toll das ist, das war schon eine sehr prägsame Zeit, dieses eine Monat, einfach weil man gelernt hat, okay, es kann ja daneben gehen. Ja. Und das hat gut funktioniert, war auch prägend. Und dann natürlich Seiersberg, Tennis war eine andere Epoche. Der Beginn mit den Athleten, mit Thomas Muster, Markus Schopp waren meine ersten zwei, dann war relativ bald der Thomas Warneck, in diese weltweite Athletenluft zu kommen. Und natürlich dann in Wien das Upgrade auf einen 500er 2015. Wir haben 7, 8 Jahre das Turnier gemacht und sind nicht so recht vom Fleck gekommen. Ich meine, war toll, aber und dann auf einmal mit diesem Upgrade war das schon eine neue Welt. Ja.
Ich als Nicht-Sportler, was heißt ein 500er?
Es gibt im Tennis 3 Kategorien. Es gibt ganz viele 52er, dann gibt es relativ wenige 500er und ganz wenige 1000er. Das sind diese 3 Kategorien in der ATP. Darüber gibt es noch die Grand Slams, also wie jetzt gerade Wimbledon. Und bei den 1000ern gibt es in Europa, glaube ich, 4 und von den 500ern 7. Und wir sind als Hallenturnier eines der größten in ganz Europa. Ich glaube sogar das zweitgrößte. Das heißt, du steigst schon in eine andere Liga auf und beim 500er kommen einfach andere Spieler. Also das ist das, was für einen Fan am meisten Unterschied ist. In Österreich gibt es das Kitzbühel-Turnier, das 250er ist. Wir haben halt so Spieler zwischen 20 und 100 und wir haben halt Spieler, 5, 6 Top-10-Spieler, wenn es gut läuft. Also da manifestiert sich die Kategorie am ehesten.
Okay. Sie haben jetzt gerade vorher erwähnt, der Grad zwischen fast das Karriereende zu volle Hallen oder volles Zelt ist sehr schmal. Gab es in diesen Jahren auch einmal wirklich Rückschläge und komplette Scheitern?
Ja, na klar. Also es gibt immer wieder von täglichen Kleinigkeiten Absagen, Dinge, wo man schon Finanzierung gehabt hat, die dann nicht stattfindet. Also, aber ich glaube, da muss man relativ pragmatisch dran gehen, außer sie wären existenziell und das Covid braucht man nicht erwähnen, weil das war für alle Veranstalter wirklich ein schwerer Rückschlag. Aber damit muss man umgehen und das Beste daraus machen und das war eigentlich unser Motto und insofern ja, war das also mega große Rückschläge im Sinne von existenzbedrohend, hat es nur wenige gegeben und die haben wir auch gut überwunden. Aber die Rückschläge, deswegen ist das Sportlersein auch hilfreich, weil auch im Training bekommst du Rückschläge und das ist nicht jeden Tag Iris Idol, ohne Sonnenschein und man ist nicht jeden Tag gut drauf. Und das ist im Geschäftsleben gleich, aber ich glaube auch insbesondere Sportler lernt man damit umzugehen.
Stichwort Sportler, Sie haben über Jahrzehnte mit den erfolgreichsten Sportlern auch der Welt gearbeitet, mit einigen davon. Was hat Sie jetzt an diesen Menschen so fasziniert?
Ja, das war für mich in der Tat waren die Persönlichkeiten, die mich fasziniert haben, weil es, muss man ehrlich sein, als Geschäftsmodell ist es überschaubar. Also wenn man nicht gerade wirklich einen Superstar hat, wo man jedes Geld verlangen kann, ist es sehr, sehr viel Aufwand, wenn man es gescheit macht. Und das Geld dafür ist okay, aber überschaubar. Aber, und das kommt zum Punkt, diese Sportlerinnen und Sportler, die betreut haben, öffnen Türen, Tore, neue Zugänge und vor allem als ehemaliger Sportler, man lernt auch diese besonderen Persönlichkeiten einfach näher kennen. Und ja, mit denen befreundet zu sein, mit den meisten bin ich wirklich eng befreundet, nach wie vor, bedeutet viel und die eint schon dann einige Dinge, also so eine gewisse Siegermentalität, dieses Siegergehen, dieses Fokussiertsein. Das haben diese Sportler und Sportlerinnen und das macht es schon sehr spannend, mit denen auch darüber zu diskutieren. Und Ich war aber lang die Champions Tour auch von der Champions Tour Seite weltweit betreut und war viel unterwegs mit einem John McEnroe, mit Boris Becker, mit dem Thomas natürlich. Und wenn du dann an einer Hotelbar am Abend sitzt und dir stundenlang sie erzählen von Situationen aus ihrem Leben und am Platz, also die Erfahrung, die könnten andere Millionen wahrscheinlich nicht kriegen.
Unbezahlbar, ja.
Und das ist eine Lebenserfahrung, die mich natürlich extrem geprägt hat. Also ein Satz, weil hat mir der Boris Becker zum Beispiel gesagt, der hat immer nur mit 80% gespielt. Also ich gesagt, wie schaffst du das, dass du im Wimbledon im entscheidenden Moment immer einen ausgeschlagen hast? Ja, ich habe mit 80% gespielt. Und wenn es darauf angekommen ist, dann habe ich die paar Bälle mit 100% gespielt. Und das hat den Unterschied ausgemacht. Und das war so ein sehr kluger Satz, weil das, wenn man jetzt heute schaut und wenn ein Guter gegen einen nicht ganz so Guten spielt, dann merkt man, okay, der Gute spielt genau so, dass er drüber kommen kann, ohne großen Aufwand. Und wenn es darauf ankommt, kann ab und zu auch daneben gehen. Aber in der Regel funktioniert es. Ja. War für mich zum Beispiel extrem lehrreich. Ja.
Jetzt haben Sie viele Gemeinsamkeiten erwähnt von diesen Sportlern und Spitzensportlern. Gibt es auch Eigenschaften von Spitzensportlern, die breite Öffentlichkeit gar nicht sieht oder übersieht?
Ja, klar. Also in der Regel hat die Öffentlichkeit ein falsches Bild von einem Prominenten, also nicht nur Sportler. Also klarerweise, weil je prominenter jemand ist, desto mehr wird eine Wand aufgebaut. Mittlerweile über Social Media wird vielleicht versucht, ein Bild ein bisschen gerade zu rücken oder so zu rücken, wenn man es gerne hätte. Aber in der Regel hast du das eingebildet oder das in Wahrheit, also wenn man Sportler oder die Sportlerin kennt, ist das ganz anders. Und die sind andere Personen. Ja. Also kann ich nur bestätigen, aber ich verstehe auch, warum es so ist. Ja. Und eben die zweite Ich kennenzulernen, ist schon ein großes Privileg. Und man merkt teilweise auch, die sind also dann wesentlich zerbrechlicher und auch sensibler, als es vielleicht in der Öffentlichkeit scheint. Ja.
Sie haben jetzt kurz erwähnt, auch die Begegnungen mit diesen Sportlern, die persönlichen Gespräche mal an der Hotelbar zum Beispiel. Was davon hat Sie persönlich jetzt geprägt oder sagen, das habe ich jetzt für mich mitgenommen in mein Unternehmerleben?
Ja, in der Tat diese Gespräche. Ja. Und aber auch im Tennis, ich glaube, es gibt keinen Spieler, wo ich nicht irgendwie einen persönlichen Kontakt habe. Vielleicht auch nicht alle, aber die meisten. Vom Roger Federer Gespräche angefangen mit dem Rafa und auch mit dem Dominic Thiem natürlich mehrere Jahre da durch die Länder zu tingeln. Das ist extrem, man lernt extrem viel. Ja. Man lernt viel kennen, man lernt viel Neues kennen, man lernt die Persönlichkeiten kennen und kann das sehr, sehr gut aufs eigene Leben und auf die eigene Karriere ummünzen. Aber man kann auch was mitgeben und das ist ja das Schöne. Nachdem ich jetzt doch schon viel Erfahrung habe, habe ich auch diesen Personen viel mitgeben können. Und insofern ist es ein Augenhöhe-Austausch, wo der eine dem anderen oder vom anderen profitiert. Und es ist schön, dass es auch nach wie vor so ist. Und je älter ich werde, vielleicht eine Alterserscheinung, aber desto mehr kommen die auch zu mir und fragen mich in allen Lebenslagen. Und das ist dann, egal ob wir jetzt noch einen Zusammenhalt offiziell oder nicht haben, aber die rufen trotzdem an und das ist dann schon eine Auszeichnung. Also kann ich auch jetzt Ihnen was zurückgeben. Und es gibt bei jedem Sportler, wie gesagt, die haben ja ihren Zenit natürlich im Alter zwischen, weiß nicht was, 15 bis 30. Und es gibt dann noch ein Leben nach der Karriere. Das sage ich auch immer während der Karriere schon. Und auf das man vielleicht rechtzeitig einmal drauf schaut, weil sonst fällt man in ein Loch. Und ist auch ein Teil meines Jobs.
Von all diesen Dingen, die Sie jetzt als Unternehmer gelernt haben, aber auch von diesen Sportlern gelernt haben, kann man so herausdestillieren, was wäre so der wichtigste Rat jetzt für junge Menschen, die ihren Weg zum persönlichen Erfolg noch suchen, egal in welchem Bereich, ob Sport, ob Kunst, ob Business, Startup, völlig wurscht was, so der wichtigste Erfolgstipp für junge Menschen, die ihren Weg noch suchen?
Ja, schon. Wäre oft gefragt wegen Geld und wie viel Geld. Also ich habe schon das Gefühl, es ist zurzeit im Mittelpunkt das Thema Geld und Geld verdienen. Und da sage ich mir eins, das ist, mach das, was du gerne machst, weil wenn du es gerne machst, machst du es gut und wenn du es gut machst, dann wirst du irgendwann was verdienen. Das kann beim einen schneller gehen, beim anderen länger brauchen, aber das hat noch immer funktioniert. Wie gesagt, wenn ich was gern mache, dann wird es gut und das kann vom Tischler bis zum Künstler und zum Sportler, es ist immer das Gleiche. Und du brauchst diese Hingabe, diese Widmung und die funktioniert einmal nur und das Geld kommt immer von selbst. Also ich kenne keinen Fall, wo es jemand gern und gut macht, nicht gekommen wäre. Wie gesagt, bei meinen dauert es vielleicht 3 Jahre länger und beim anderen 2 Jahre kürzer. Aber jetzt eine Firma zu gründen und hört mir immer wieder Startup und ich möchte einen Exit in 5 Jahren planen und so weiter. Also das ist für mich als Denkweise, die gibt's eigentlich nicht. Ja. Weil wenn ich eine Firma gründe, dann mache ich es, weil ich an das glaube, was ich tue, nicht, dass ich die Firma in 5 Jahren verkaufe. Das ist vielleicht mein Rat, aber ist vielleicht gerade nicht zeitgemäß, weil jetzt wird, wie gesagt, gegründet. Ich sehe immer wieder, weil natürlich auch Leute fragen wegen Investments und so weiter, und dann Six Business Plan ist im Exit im Jahr 5 oder Jahr 7. Sage ich, wozu machst du deine Firma dann überhaupt? Ja, also, ja, ist so.
Gibt's einen gut gemeinten Rat, den junge Menschen ignorieren sollten?
Ich glaube, man soll keinen Rat ignorieren. Gut gemeint ist ja immer das Gegenteil von gut, sagt man. Also das, insofern sollte man gut gemeinte Ratschläge vielleicht generell ignorieren. Aber ansonsten, ich glaube, man kann von jedem lernen. Was auch noch ein Rat von meiner Seite ist, der wichtig ist, eine gewisse Kritikfähigkeit zu behalten. Ich glaube, das ist aktueller denn je. Und sich nicht alles als gegeben hinnehmen, auch wenn es von ChatGPT kommt und auch wenn es von Instagram kommt. Das ist nicht alles, also einen gewissen Hausverstand mitzunehmen, das ist schon wichtig. Und dann kommen gut gemeinte Ratschläge, fallen dann auf einen Boden, der vielleicht kritikfähig ist, und dann wird man einen gewissen Filter haben und sagen, man nimmt jetzt nicht alles für bare Münze.
Welche 1, 2, maximal 3 Bücher haben Ihr Leben am meisten geprägt?
Ich bin kein großer Leser von Freizeit- oder Krimiliteratur, aber es gibt also Fachliteratur natürlich. Da habe ich unlängst, also das erste Buch eigentlich war von Mark McCormack, das ist der Gründer von IMG. IMG ist die größte oder war die größte Sportvermarktungsagentur, nach wie vor sehr, sehr groß, und der Mark McCormack hat das Buch geschrieben, was ich in Harvard nicht lernen konnte. So, ungefähr so kann man es ins Deutsche übersetzen. Das war für mich sehr, sehr interessant, weil natürlich als von der Uni kommend sehr in der Theorie war. Vom Ogilvy gibt es ein Buch, also über Marketing, und gibt es einige Sachbücher. Aber es hat jetzt keines mich insbesondere geprägt, außer vielleicht das erste. Ich bin eben jemand, der sehr viel Inputs holt, auch aus Fachmagazinen, Zeitschriften, und sich das damit sein eigenes Bild zusammenzimmert, was ich aber sehr viel gemacht habe, weil ich eben auch während des Studiums, wie gesagt, zwei Studium schon viel gelesen habe, ist, sich Praxis anzueignen, das heißt, um die Welt zu fahren. Und ich habe immer gesagt, es ist besser, etwas Gutes zu kopieren, es ist selbst neu zu erfinden. Aber dann, und das Tennis am Dach war jetzt, am Dach hat es nicht gegeben, aber es gab in Key Biscayne damals ein ganz großes Tennisturnier, wo der Thomas Muster auch damals einen Unfall hatte, wo er das Knie. Und die haben auch jedes Jahr das gesamte Gelände neu errichtet. Und das war für uns zum Beispiel, da waren wir im ersten Jahr noch, das erste Mal, bevor wir am Dach waren, schon dort und haben einfach Dinge mitgenommen und diese Ideen halt auf dem österreichischen Markt umgemünzt. Das heißt, also viel sehen, viel kennenlernen ist enorm wichtig, um weiterzukommen. Also nicht nur lesen, aber natürlich ist Lesen auch wichtig.
Gibt es in Ihrem Leben sowas wie einen Leitsatz oder ein Lieblingszitat, nach dem Sie irgendwie leben, so als Lebensmotto?
Ja, hat sich so rauskristallisiert, den merke ich jetzt immer öfter. Das ist so eine Weisheit, ich glaube eine buddhistische Weisheit, die heißt, ich suche nicht, ich finde. Das heißt, man soll nicht versteifen sich auf gewisse Ziele, sondern die kommen von selber und man muss sie nur bereit sein, dann anzunehmen. Auch gilt auch für Gelegenheiten oder für im Geschäftsleben wie im Privaten. Also oft ist es besser, man hat einen relaxteren Gemütszustand und dann kommen die Dinge. Und dann muss man sie nur bereit sein, auch anzunehmen.
Das klingt jetzt nach sehr viel, die Emotion, die Events, das Management von den Spitzensportlern. Was tun Sie, wenn Sie das Gefühl haben, okay, das ist mir jetzt fast schon zu viel? Was hilft Ihnen da, den Fokus zu behalten?
Einerseits sind wir als Unternehmen massiv gewachsen. Das heißt, operativ habe ich Gott sei Dank mittlerweile gute Teams, oder wir, auch mein Partner in Deutschland, weil er macht hauptsächlich die Turniere in Deutschland und Mallorca. Wir haben 60 Mitarbeiter, das heißt, operativ sind wir Gott sei Dank schon relativ draußen und können mehr strategische Entscheidungen treffen und halt High Level uns involvieren. Das ist A, gut, weil nach 30 Jahren ist man auch gerne mehr auf einem anderen Level. Und B, hat man dadurch ein bisschen mehr Zeit auch für andere Dinge, wiewohl ich seit 8 Jahren jetzt am Board bei der ATP bin und dort sehr eingedeckt. Also das ist ein weltweites Board mit 8 Leuten, wo alles entschieden wird, was im Tennis passiert. Und es ist eine Ehre für mich, dort dabei zu sein, ist aber sehr zeitaufwendig. Also so viel Zeit bleibt mir nicht. Ich habe immer nur bewusst, mittlerweile geht's ja, aber ich nehme immer bewusst die Zeit auf den Flügen und ich bin sehr viel in der Luft her, um ein bisschen mich auszuklinken und vielleicht mich anderen Themen zu widmen. Und das merke ich dann oft, also obwohl es eine Geschäftsreise ist und oft sehr stressig, wenn jeder, der schon viel fliegt, weiß, dass nicht immer alles funktioniert und dass man, aber ein Langstreckenflug zum Beispiel ist für mich immer eine Erholung eigentlich. Ich bin fast meditativ teilweise.
Das klingt alles jetzt nach viel Arbeit, aber auch sehr kreativ, kreative Ideen, Projekte und am Dach und so weiter. Gab es in all diesen Jahren mal wirklich was komplett Verrücktes, was Sie gemacht haben?
Ja, also ich glaube, Tennis am Dach ist verrückt. Wir haben immer wieder versucht, außergewöhnliche Locations, also wir haben einmal ein Tischtennis-Match auf der Salzburger, auf der Festung Hohensalzburg, die haben so einen Turm gehabt, da hat gerade der Tisch aufgepasst. Das haben wir als Promotion-Event gemacht für eine Tischtennis-EM. Also wir haben sehr, sehr viele außergewöhnliche Locations gewählt, immer im Lauf, weil wir eben wissen, Tennis in Ischgl voriges Jahr am Gletscher oben, bei der Euro waren wir involviert 2008, da gab es ein Fußballspiel am Gletscher. Also ich glaube, diese Inszenierung von Außergewöhnlichen, wir haben am Heldenplatz in Wien damals ein eigenes Stadion hingebaut für die Euro, das liegt uns und diese innovativen und kreativen Locations, das ist, glaube ich, unser Steckenpferd. Auch das in Biber damals war mit dem, da brauchst du gute Vorstellungskraft, damit man das umsetzen kann, was dann umgesetzt wurde. Das waren viele verrückte Dinge, aber am Ende des Tages sind die ganz so verrückt, dass sie dann daneben gegangen werden.
Das klingt nach einem Fulltime-Job oder Business eigentlich, das Sie betreiben. Wer ist der Herwig Stracker privat?
Ja, also für mich ist das kein Entweder-Oder, Work-Life. Das ist für mich das Gleiche. Also für mich ist das Leben Arbeit, aber eben eine Arbeit, die ich gerne mache. Und nach wie vor gibt es bei mir keine Trennlinie. Deswegen natürlich ist der Herwig Stracker privat auch immer wieder mit Tennis und mit Sport verbunden. Man kennt ja da oder mich kennen dann schon einige Leute, also da, wenn du privat wo bist, du kannst das einfach nicht trennen. Ich habe in New York gearbeitet, bin sehr oft dort und das ist für mich schon ein bisschen so diese Enklave, wo man dann so ein bisschen Zeit für sich hat, weil da Gott sei Dank mich niemand kennt, außer während der US Open, da passiert es dann in New York, dass mich Leute kennen. Aber das ist eigentlich so ein bisschen mein Rückzugsort, aber ansonsten lebe ich sehr gut damit und wie gesagt, es gibt jetzt kein Abschalten und ich muss woanders hin und bin ein anderer Mensch. Ich bin eigentlich der Gleiche.
Von all den Eigenschaften, die Sie haben, auch auf dem Weg zum Erfolg entwickelt haben und gelernt haben, gibt es so eine ganz typische Eigenheit, wo sagen, auf die möchte ich nie verzichten an mir?
Ja, schon die Eigenschaften aus dem Leistungssport. Also dieses Ehrgeiz, das klingt so ein bisschen negativ, aber diese Zielstrebigkeit und dieses Commitment und aber auch die Wertewelt, also die man von der Erziehung und von zu Hause mitbekommt und auch in Österreich, glaube ich, wenn man jetzt gerade wieder Trump und diese Themen Fußball-WM und Einflussnahme sieht, also wir ticken da, glaube ich, wesentlich subtiler und diese Gastfreundschaft, also das ist das, was mich auszeichnet, was auch bei unseren Events immer wieder rüberkommt und ich glaube, also diese Zielstimmigkeit auf der einen Seite, aber andererseits diese Nähe und Freundlichkeit zu den Menschen, ist das, was mir auszeichnet und was mir nach wie vor Spaß macht und was uns ja auch letztlich unterscheidet von der digitalen und sozialen Welt.
Das stimmt, ja. Da waren ja so Schlagworte wie Zielstrebigkeit, Disziplin, Erfolg. Ich meine, Erfolg ist ja so ein Begriff, der oft das Etikett, der wo aufgeklebt wird. Wie definieren Sie für sich persönlich in Ihrem Leben Erfolg?
Ja, ist lustig. Erfolg ist für mich keine Kategorie. Und ich habe jetzt gerade, wie Sie die Frage gestellt haben, überlegt. Ich kenne, wie gesagt, sehr viele bekannte Persönlichkeiten und ich glaube nicht, dass das, was sie gerade tun, muss jemand anderer als Erfolg kategorisiert als Erfolg sehen. Das ist für sie einfach das Ergebnis der Arbeit oder das ist für sie ihr Ziel vielleicht, das sie erreicht haben. Oder aber erfolgreich zu sein, will ich mir nicht einmal anmaßen. Ja. Also ich glaube, ich habe viel richtig gemacht und bin extrem demütig, weil ich weiß, es kann jederzeit wieder was passieren. Jeden Unternehmer kann immer viel passieren. Wie gesagt, Corona war so ein Beispiel, wo man glaubt, man ist gut unterwegs und auf einmal, bang, schmeißt sich aus der Kurve. Also da bin ich würde mich nicht anmaßen zu sagen, ich bin erfolgreich. Deswegen kann ich nicht sagen, wie ich damit umgehe, weil ich habe nur eins gemerkt, es gibt immer ein nächstes Ziel und also Stillstand ist für mich ganz schlimm. Also ich möchte immer weiter und immer das Nächste und wenn das so gut kann, es gar nicht gelaufen sein, dass man nicht wieder Dinge findet, die man besser machen kann. glaube, diese Eigenschaft, die hat, ist auch ganz wichtig, was ich vorher gefragt habe, wie diese gewisse Unruhe, einfach Dinge zu bewegen, weiter sich zu weiterzuentwickeln. Und das muss ja jeder Sportler haben, weil auch wenn ich die Nummer eins, so schlimmer im Sport ist ja oft die Nummer eins zu sein, weil die Nummer eins zu werden ist relativ leicht, weil da, relativ leicht, aber dann hast du ein Ziel, hast jemanden vor dir, den jagst und irgendwann hast du ihn eingeholt, aber dann als Gejagter dort zu bleiben und noch ein Turnier zu gewinnen oder noch, weiß nicht, wie oft der Stabhochspringer, der da immer die Rekorde aufstellt, das ist, glaube ich, das Schwierige und dann muss man eben sich selbst neue Ziele setzen und das ist, glaube ich, die Herausforderung, also diese Unruhe, noch besser zu werden, selbst wenn man unter Anführungszeichen erfolgreich ist.
Da war jetzt Zielstrebigkeit, da war Unruhe als Begriffe. Was sind so die Gänsehautmomente, wo Sie innerlich ganz ruhig werden und ruhig sind?
Das sind Momente, wo ich wirklich ruhig bin, aber wo außergewöhnliche Dinge passieren. Also für jemand anderen vielleicht eine Katastrophe während Veranstaltungen. Also, und da zeichnen mich dann schon die gewisse Ruhe aus, bis hin zur Souveränität fast, wo ich sage, okay, da habe ich so viel erlebt, es gibt fast nichts, was man nicht handeln kann. Das sind dann, wenn man so will, Gänsehautmomente, wo die Ruhe ganz, ganz wichtig ist, weil dann panisch zu werden wäre das komplett falsche. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was mich auszeichnet und was viele auch bewundern, also dass man im größten Stress dann trotzdem die Ruhe bewahren kann.
Ich habe mit Gänsehautmomenten jetzt gemeint, Momente, die wirklich so berühren, dass man zwischen Dankbarkeit, vielleicht haben wir auch Tränen in den Augen, einfach sagt, deswegen mache ich das.
Ja, gibt's natürlich. Ich bin dann oft sehr emotional. Das ist aber in dem Zusammenhang ein bisschen schwierig. Das haben eher andere, zum Beispiel, vor allem mit den Mitarbeitern, da hat wirklich alles super funktioniert. Und wenn es dann nach einem Event diese Last abfällt, das ist natürlich ein ständiger Druck. Und du redest dann und gratulierst bei allen, das ist dann extrem emotional. Also wenn du als Team merkst, was wir geschaffen haben, natürlich mit der Familie, andere, meine Töchter arbeiten auch mit beim Turnier, gibt's eher ein bisschen andere Gänsehaut, eine emotionale. Gänsehaut passt dafür nicht, weil es für mich keine Gänsehaut, aber es sind sehr emotionale Momente.
Verstehe schon.
Wenn der Janik Sinner herkommt und sagt, wie super das war und toll, das ist jetzt einfach, freut mich total, aber ist jetzt kein emotionaler Moment. Das ist für mich einfach eine Bestätigung. Also meine emotionalen Momente schauen ein bisschen anders aus, die sieht man wahrscheinlich von außen gar nicht. Und bin am Center Court einmal geehrt worden als Bürger der Stadt Wien. Also das sind jetzt schöne Momente, aber nicht emotional, aber da gibt's eben andere. Wie gesagt, die eher in kleinerer Runde dann zeige.
Jetzt haben Sie viel gelernt als Unternehmer, aber eben auch von diesen Spitzensportlern, mit denen Sie arbeiten, die Sie auch managen. Kann man aus all diesem heraus so eine wichtigste Botschaft destillieren nach dem Motto, wenn Sie irgendwo auf der Welt ein Plakat aufhängen könnten, mit einer Botschaft an die Menschheit, was wird draufstehen?
Respekt. Das war's.
Warum Respekt?
Respekt ist ein ganz wichtiges Wort in allen. Also der Sportler muss seinen Gegner respektieren, seinen Trainer respektieren, muss die Familie respektieren, Ich glaube, das ist etwas, was verloren geht, der gegenseitige Respekt. Und wenn wir uns gegenseitig respektieren, dann wäre die Welt eine leichtere und schönere.
Jetzt haben wir viel über die letzten Jahrzehnte gesprochen. Gibt es so große Projekte, wo Sie sagen, da bin ich jetzt gerade dran, in den nächsten Jahren habe ich noch das und das vor, weil Sie immer von den nächsten Zielen und von dieser Unruhe auch ein bisschen gesprochen haben?
Ja, ja, also in unserem Bereich natürlich weiter wachsen. Es gibt in Wien irgendwo die Idee einer neuen Halle. Das wäre für uns natürlich noch einmal eine Chance, riesig zu wachsen. So eine Veranstaltungshalle mit knapp 20.000 Besuchern, das wäre auch für unser Turnier Wachstum. Wir haben uns einmal für den Ryder Cup beworben vor ein paar Jahren. Sind dort im Finale unterlegen. Das war eine der größten Veranstaltungen der Welt, neben Fußball-WM und EM. Natürlich wäre es schön, wenn man so eine epochale Veranstaltung noch organisieren könnte, aber wenn man weiß, wie lang die Vorlaufzeiten sind für Olympische Spiele oder Fußball-Europameisterschaften, dann wird es schon relativ eng mit der Zeit. Also das sind dann schon 10 bis 20 Jahre und dann weiß ich nicht, ob ich meinen Beruf noch mache, wiewohl ich eigentlich nicht aufhören möchte, den Beruf auszuüben, aber ich möchte natürlich irgendwann noch mal ein bisschen kürzer treten. Aber das wären Ziele und die gemäß meinem Motto, ich suche nicht, ich finde, bin ich mir sicher, es kommen noch die eine oder andere Herausforderung, die ich jetzt noch nicht kenne. Und das Schöne ist, mit der Erfahrung nach über 30 Jahren gibt es wahrscheinlich fast nichts, was ich nicht machen könnte. Also an dem scheitert es nicht, dass man sich was nicht zutrauen würde.
Jetzt haben wir über die letzten Jahrzehnte einiges gehört, über Projekte, Erfolge, außergewöhnliche, vielleicht auch verrückte Ideen. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war denn der Herwig Stracker? Was war an dem so besonders? Was sollte man antworten?
Ja, der Herwig Stracker war ein innovativer Veranstalter, der es geschafft hat, auch die Welt außerhalb von Österreich nach Österreich zu bringen.